Grüße und willkommen zurück zu Folge 14 unseres Podcasts. Wir, das sind ich, Alexander Blunk aus Dresden zugeschaltet und Gregor Vollmer, der uns jetzt aus Magdeburg unseren Gast vorstellen wird.
Ja, auch von mir wieder ein herzliches Willkommen in die Runde. Wir haben heute Emanuele Tieck aus dem Hause First Sentier zu Gast. Zugeschaltet aus Bad Homburg, wie wir gerade gelernt haben, liegt das in Hessen bei Frankfurt. Emanuele, vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor, damit wir wissen, mit wem wir es zu tun haben und vielleicht auch dein Unternehmen, für das du gerade tätig bist.
Ja, wunderschönen guten Morgen. Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Emanuele Tieck. Also man hört so ein bisschen das Französische heraus. Bin 54 Jahre alt. Ich kann es kaum fassen, aber so ist es. Ja. Und lebe schon seit fast 50 Jahren jetzt in Deutschland. Ich bin in Frankreich geboren, bin dann mit meinen Eltern damals nach Deutschland gekommen, zugewandert sozusagen. Aber bin jetzt schon so lange hier. Eigentlich fühle ich mich mehr als Deutscher. Und wenn man mein Französisch hört, wird auch jeder Franzose merken, oh, da stimmt was nicht mit dem. Ja, also der Akzent ist vorhanden. Ich bin jetzt schon seit fast 30 Jahren auch in dieser Branche tätig. Ich habe damals noch eine klassische Bankausbildung durchgeführt bei der Dresdner Bank, was es heute ja leider nicht gibt, sondern unter dem Namen Commerzbank. Habe dann auch noch Studien abgelegt und eigentlich seitdem hauptsächlich im Finanzbereich bewegt. Bin dann damals zum DIT, Deutschen Investment Trust, was ja heute die Allianz, die AG ist. Und dann hatte ich verschiedene Stadien oder Stationen durchgelebt. Also zum Teil war ich auch bei Ferritrust tätig. Dann haben wir am Anfang, Mitte 2000er, war ich bei Morningstar tätig. Ja, und da haben wir mit ein paar Kollegen damals Morningstar mit aufgebaut. Ja, was ja heute durchaus bekannt ist als Ratingagentur, beziehungsweise auch Datenanbieter, Analysen und so weiter. Bin also immer so auf der Fondsseite geblieben. Da fühle ich mich sehr wohl. Und wir haben auch ein sehr nettes Umfeld, muss man ja sagen. Und so auch durchaus sehr spannend und interessant. Dann war ich für kurze Zeit auch bei Carmignac tätig. Das kennt auch der eine oder andere. Also ein französischer Asset-Anbieter. Habe so ein bisschen die französische Schiene weiterverfolgt bei Mandarin Gestion. Das ist eine kleine Boutique, die in dem Bereich Small, Mid-Cap, Value und so orientiert ist und sehr spezialisiert ist. Und bin jetzt seit etwas länger als anderthalb Jahren im Hause First Sentier Investors tätig. Manche nennen es auch schön auf Französisch First Sentier. Ja, also Sentier ist das Wort der Pfad. Ja, also dafür steht der Name. Und das ist ein australisches Haus, was mit Sitz in Sydney. Wir haben eine leichte japanische Tendenz, weil unsere Muttergesellschaft ist die Mitsubishi Finance Group. Also würde ich sagen, ein japanisch-australisches Haus. Das Haus gibt es schon seit den 90er Jahren, hat ein paar Namenswechsel durchführt. Wir hießen bis vor 2 Jahren First State Investors. Wir mussten den Namen ändern aufgrund dieses Erwerbs durch das japanische Mutterhaus und wollten aber diese Initialen FSI irgendwie behalten und haben dann aus First State Investors haben wir First Sentier Investors das übernommen. Die Struktur des Unternehmens ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil wir haben auch Unterboutiquen. Einige mag vielleicht auch Stuart Investors bekannt sein, ein Spezialist im Bereich Asien, Emerging Markets, gibt es auch schon seit 30 Jahren. Und jetzt müssen wir auf das Thema Nachhaltigkeit kommen. Also die haben schon im Jahr 2005 die ersten nachhaltigen Asienstrukturen aufgelegt oder Asienfonds aufgelegt und bewegen dort auch schon einige Milliarden in dem Bereich. Dann haben wir noch einen Ableger, der nennt sich FSSA. Das ist First Sentier South Asia. Das sind unsere Kollegen, die in Hongkong sitzen. Und das sind so die Spezialisten im Bereich China, Indien, aber auch Asien. Also es gibt so durchaus Parallelen, wobei Stuart Investors durch Artikel 9 Fonds also extremst nachhaltig agiert und FSSA auf Artikel 8 Seite ein bisschen mehr, ich sag mal, Freiheiten in der Auswahl hat. Und dann haben wir den Bereich First Sentier. Und der Bereich spezialisiert sich auf Infrastruktur, auf Anleihen und Real Estate, also Immobilien in dem Bereich. Insgesamt verwaltet das Haus aktuell so um die 160 Milliarden. Also wir sind nicht ganz klein, aber auch nicht ganz groß. Ja, ich glaube, das ist so ein Charme, nettes Mittelding, sagen wir es mal so.
Dann vielleicht eine direkte Frage da rein. Wieso bist du bei diesem Unternehmen gelandet? Was begeistert dich besonders an deinem Alltag und wie sieht er aus?
Also ich habe das Unternehmen schon ein paar Jahre verfolgt vorher. Ich war selber privat investiert auch, unter anderem Stuart Investors Fonds. Und die haben so eine ganz eigene Kultur, eine ganz eigene Meinung auch. Ja. Also das Fondsmanagement ist total unabhängig. Also es gibt keinen CIO, wie man ja so auf Neudeutsch sagt, also Chief Investment Officer, der da irgendwie reinredet. Also jeder Fondsmanager ist autark und kann dementsprechend auch so managen. Und das fand ich sehr charmant. Und die Kultur innerhalb des Hauses ist wirklich sehr menschlich. Also ich bin jetzt seit knapp 18 Monaten dabei und ich habe wirklich die Australier sehr schätzen gelernt. Ich war selber noch nie in Australien, habe vorher schon für Amerikaner gearbeitet, für Franzosen, für Deutsche und so weiter. Aber ich bin schwer begeistert von dieser entspannten Art, die diese Leute haben auch. Ja, also auch wenn es mal zur Sache kommen, wie jetzt zum Beispiel oder Covid, also die bleiben extremst entspannt, überhaupt nicht hektisch, doch und trotzdem sehr professionell. Und es sind unheimlich, wirklich nette, freundliche Menschen. Und damals, als dann die Anfrage kam, habe ich mich sehr darüber gefreut und auch sehr bemüht, dort anzufangen. Und es ist einfach ein sehr angenehmes Arbeiten hier in dem Haus.
Jetzt hast du ja gerade erzählt, dass ihr auch viele Unterboutiquen habt. Wie kommt denn das zustande? Wir haben uns nämlich auch gefragt, ihr habt seit sehr, sehr vielen verschiedenen Bereichen unterwegs, was ja eher untypisch ist für, ich sag mal, so mittelgroße Häuser. Wie kommt das, dass ihr da so verschiedene Unterbereiche habt?
Also es fing an mit dem Teil Stuart Investors auch, die damals die Idee hatten, ja, einen kleinen Teil an Nachhaltigkeit, das war ja damals noch überhaupt nicht bekannt. Also man hat das G-Governance darauf Wert gelegt, das heißt Management-Side. Und damals hatte der Angus Tullock, der heute ja in Insiderkreisen sehr bekannt ist, ja, der hatte dann die Idee, nur Unternehmen auszusuchen, die ein gutes Management haben und dementsprechend auch sehr gut vorbereitet sind, sehr gut mit ihren Angestellten umgehen und war halt der Meinung, dass langfristig, also nachhaltig Unternehmen nur erfolgreich sein können, wenn sie ein gutes Management haben und gut mit ihren Angestellten umgehen. Und so fing das dann an. Dann haben sich daraus, er hat ein Team an Fondsmanager eingesammelt, die das so durchaus spannend fanden, dieser Einricht oder beziehungsweise dieser Ansatz. Und er hat die quasi ausgebildet und dann hat sich jeder in seinem Bereich spezialisiert. Dann hat man irgendwann gemerkt, dass man doch erhebliche Unterschiede hatte in den Anlagesegmenten, aber auch, ja, wie der Fondsmanager, weil er sehr selbstständig ist, agiert. Und daraufhin hat man irgendwann nach und nach eine eigene Boutique aus dem Fondsmanagement gebaut. Also im Endeffekt, das sind keine eigenständigen Firmen, das sind Anlageteams, aber die sich selber einen Namen gegeben haben. Der eine war eher spezialisiert auf Nachhaltigkeit, Asien, der andere eher dann auf Infrastruktur und so weiter. Und dann hat sich das irgendwann immer weiterentwickelt, dass wir am Ende viele verschiedene Namen haben und Anlageteams.
Dann vielleicht auch da direkt eine persönliche Frage. Wenn ihr da so eine Vielzahl an Teams habt, was sind denn deine Lieblingsprodukte, Fonds oder Anlageklassen, die ihr vertretet?
Alle. Nein, aber also im Moment ist das Thema Infrastruktur natürlich super spannend. Ja, also wir sind in dem Bereich schon sehr, sehr lange tätig. Da haben die Australier auch in den 2000ern waren die da auch schon Vorreiter. Das kam erst etwas später so nach Europa rüber. Aber zum Beispiel bis zum letzten Jahr hat sich eigentlich kaum jemand wirklich für das Anlagesegment Infrastruktur interessiert, außer institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Versicherungen und so weiter. Und davor war ich sehr, sehr stark eingebunden mit dem Bereich Asien, aber besonders China. Also wir haben wirklich ja hervorragende China-Manager, die auch in Hongkong ja Sitz haben und dementsprechend auch gewisse Einsichten haben, die vielleicht andere nicht haben. Und das war natürlich durchaus spannend, weil wir haben ja auch mit China einige ja Neuigkeiten und Nachrichten gehabt in den letzten 12 Monaten. Also das war sehr spannend. Und auf der anderen Seite aber muss ich sagen, dass das generell Asien finde ich super spannend. Ich bin ja seit 15, 16 Jahren war ich eigentlich fast regelmäßig in Asien und bin schwer begeistert von diesen Menschen. Also wie die leben und auch diesen Wandel mitbekommen. Ja, also dass man wirklich von... Ich will nicht sagen Armut, aber mit wenigen Verhältnissen und heutzutage durchaus doch mit guten Verhältnissen. Also wie stark dieser Wandel war und wie menschlich die geblieben sind und dass die auch anpacken können. Und wenn Probleme da sind, können die das sehr, sehr gut lösen. Ja, und das fand ich halt durchaus sehr spannend. Deswegen habe ich da auch ein Faible dafür, auch für asiatische Investments.
Jetzt geht es vielleicht vielen Zuhörern wie mir persönlich. Das kann man, Infrastruktur in Deutschland ist ja eher sowas Öffentliches. Ne? Also das ist jetzt nicht, wo rein man jetzt investiert, wo man jetzt sagt, okay, vielleicht wie in Amerika, wir haben jetzt einen Privatinvestor, der baut eine Straße, wenn ich auf der Straße fahren will, bezahle ich Betrag Y. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt ein Infrastruktur investieren möchte. Was investiert ihr dort?
Der Begriff Infrastruktur ist sehr dehnbar. Es gibt verschiedene Kategorien und das ist auch nicht ganz fair für einen Endanleger oder für einen Privatmenschen, da durchzublicken. Das ist genauso ein bisschen wie Technologie oder Internet. Da gibt es ganz, ganz viele Bereiche. Das bekannteste ist wohl, das nennt man Core, also C-O-R-E, die Kerninfrastruktur. Und das sind wohl die bekanntesten Sachen, alles, was mit Wasser, Strom zu tun hat. Flughäfen, Transport, das können Schienenfahrzeuge sein, der Bereich. Ja. Und das ist auch der Bereich, auf den wir uns hauptsächlich konzentrieren. Es gibt dann natürlich auch zahlreiche andere Infrastrukturfonds, die eher in den Bereich digitale Infrastruktur gehen oder erneuerbare Energien. Und das ist dann eine andere Art oder andere Kategorie. Wir haben uns halt für die Kerninfrastruktur interessiert oder hauptsächlich darauf konzentriert, weil wir das spannend finden, wie dieser Wandel jetzt auch geschieht, ja, also in diese erneuerbaren Energien, aber natürlich auch, weil es einfach alltäglich ist, ja. Also viele Menschen haben sich hauptsächlich für Internet interessiert, so in den letzten Jahren oder irgendetwas in dieser Richtung. Aber für uns ist es so alltäglich normal, dass wir Wasser zur Verfügung haben, Strom, Benzin und so weiter, und haben uns aber nie so wirklich Gedanken darüber gemacht, was man da alles dafür leisten muss, dass das auch immer täglich vorhanden ist, ohne Unterbrechung. Und ja, man nimmt es so einfach wahr, weil es Alltag ist, ja, aber man setzt sich damit nicht wirklich auseinander. Und es ist halt nun mal so, wenn es diese Infrastrukturunternehmen nicht gibt, haben wir ein Problem. Dann kann man auch kein Internet nutzen, man kann gar nichts eigentlich machen. Ja. Und deswegen ist das ein Thema, was natürlich jetzt durch die aktuelle Lage unheimlich interessant und wichtig geworden ist und sehr aktuell. Aber das ist ein Thema, mit dem man sich doch wirklich deutlich mehr beschäftigen müsste.
Und da vielleicht mal zur Einordnung für die Zuhörenden. Ist das jetzt ein Thema, mit dem man eher so 30% Zinsen pro Jahr anpeilt? Gibt es andere Vorzüge? Warum haben vor allen Dingen vielleicht auch vorher institutionelle Anlegerinnen und Anleger da drauf mehr ein Auge gehabt als jetzt, ich sag mal, der Durchschnittsinvestor?
Also aus verschiedenen Gründen. Natürlich einmal der Rendite-Standpunkt. Also Infrastrukturunternehmen sind jetzt in der Regel nicht die Unternehmen, die 20, 30, 40% Rendite per annum ausschütten oder Wirtschaft. Das ist eher konservativer, als konservative Anlage anzusehen. Die unterliegen natürlich auch Schwankungen jetzt zu Covid-Zeiten. Aber zum einen ist es natürlich dem vorhanden, dass man mit diesen Geldern Infrastrukturunternehmen auch unterstützt, dass die sich weiterentwickeln. Ja, das ist zum einen der Sinn, weil in Deutschland ist es jedenfalls so, in vielen Ländern, aber in Deutschland besonders, ist, dass 90% der Infrastruktur liegt eher in privaten Händen und nur 10% in den Regierungshänden sozusagen. Ja. Das heißt, all das können wir oder müssen wir dementsprechend selber unterstützen, entwickeln und so weiter. Ja. Aber auf der anderen Seite die Renditeerwartung, das heißt die Ausschüttungen, Dividenden, die liegen in dem Bereich, je nachdem, zwischen 2 und 4%. Und das ist halt das Attraktive für viele institutionelle Anleger. Der Zins ist ja gegen null, auch wenn es Tendenzen gibt, dass der jetzt etwas steigt, aber er wird jetzt nicht wieder auf 3, 4, 5% kurzfristig steigen. Aber das ist, und das sind Unternehmen halt, Infrastrukturunternehmen sind in der Regel mindestens für 20, 30, 40 Jahre auch tätig. Also die meisten wahrscheinlich noch länger. Und dass das sehr lange vorausschaubar ist. Also und die Infrastrukturunternehmen haben meistens eine Vereinbarung auch mit der Regierung, dass sie so, für so und so viele Jahre Strom liefern, mindestens. Ja. Und das ist dann auch eine mittel- bis langfristige Sicherheit, die da gegeben ist. Und deswegen sind institutionelle Investoren da auch sehr interessiert daran.
Also geht es da wirklich eher so in die vermeintlich sichere Richtung als, ich sag mal jetzt, in die klassischen Wachstumsaktien, wie wir das in den letzten Jahren gesehen haben, wenn ich das richtig verstanden habe?
Also es gibt natürlich in dem Bereich Infrastruktur auch wachstumsstarke Unternehmen, die sich dann eher in dem Bereich digitale Infrastruktur, alles was jetzt Elektromobilität anbelangt, und da gibt es vielleicht auch mal zum Grundwissen, es gibt sogenannte Brownfields und Greenfields, ja, also braunes Feld und grünes Feld. Und Brownfield, das sind in der Regel so Infrastruktur oder Infrastrukturen, die schon vorhanden sind und die man nach und nach verbessert, optimiert und so weiter. Und dann gibt es das Bereich Greenfield, den Bereich Greenfield Investments. Und das sind dann eher Zukunftstendenzen. Das heißt, man investiert jetzt in Anlagen, die man für die Zukunft baut. Das heißt, es sind viel mehr Investitionen natürlich nötig. Und auch eine bestimmte Gefahr wird es dementsprechend auch in der Zeit aufgebaut und so weiter. Also da gibt es zwei unterschiedliche Kategorien. Und die sicherere Alternative ist natürlich, in vorhandene in Unternehmen zu investieren, die das dann nach und nach aufbauen, oder vorhandene Infrastrukturen. Und die mit höheren Renditeerwartungen, aber die auch dementsprechend mehr Risiko bieten, das sind dann die sogenannten Greenfields, ja.
Dann ist da vielleicht auch, wenn es vor allen Dingen dort um konservative Anlegerinnen und Anleger geht, wenn wir uns die Zinserwartungen anschauen im Vergleich zu beispielsweise Anleihen, besonders jetzt, wenn der Zins leicht steigt, wie stehen wir da? Was ist da der Vorteil, trotzdem in Unternehmen direkt zu investieren?
Das ist einmal schön und einmal nicht so schön, und zwar, wenn Inflationserwartungen da sind oder Zinserhöhungen, dann haben halt diese Unternehmen den Vorteil, das spüren wir ja, dass sie die Kosten weitergeben können an die Verbraucher. Ja, also ich habe schon meine Vorausrechnung bekommen, und allein bei Gas lag die 50% höher, was eventuell gar nicht reichen wird mit den aktuellen Geschehnissen. Ja. Aber diese Unternehmen geben halt dementsprechend die Kosten oder die Preissteigerung weiter an die Endverbraucher und können dementsprechend ihre Einnahmen anpassen. Ja. Das ist das Schöne und das nicht so Schöne. Und umso wichtiger ist es dann auch vielleicht als Anleger, sich in diesem Bereich abzudecken bzw. zu investieren, um so eine Art Hedging, also eine Absicherung durchzuführen für seine Inflationskosten oder beziehungsweise Energiekosten. Ja. Also man nimmt dann dementsprechend auch einen gewissen Gewinn, der da erwartet wird durch die Unternehmen, mit, deckelt ein bisschen seine Energiekosten ab. Also aus dieser Brille könnte man das auch sehen.
Wie seht ihr da die aktuelle Zeit? Ich meine, jetzt mit steigenden Spritpreisen, Ölpreisen, jetzt auch Strompreisen durch die ganze Russland-Krise, die sie da ausgelöst haben. Wie seht ihr da die Zukunft in dem Bereich? Habt ihr da eine Einschätzung?
Also aktuell, man muss ja verschiedene Szenarien durchgehen, aber gehen wir einfach mal von der aktuellen Situation aus und dass die sich so schnell nicht erholen wird. Also Sie haben es, ja, ihr habt es ja bestimmt mitbekommen in den Medien, wir sind extremst russlandabhängig, was die Ressourcen anbelangt, sei es Gas, Öl etc. Deutschland hat auch die letzten 20 Jahre auf der Infrastrukturseite jetzt nicht so viel getan, und jetzt zahlen wir so ein bisschen die Rechnung dafür leider, ja. Also die, egal was wir eigentlich heutzutage produzieren, wir sind halt sehr, sehr stark abhängig von diesen Ressourcen. Ob das jetzt Stromerzeugung ist, ja, weil wir Versorgungswerke haben oder Versorger, die mit Gas arbeiten. Wir haben natürlich den Teil, der durch Kohle hergestellt wird, der im Moment ja wieder aktuell ist. Das ist jetzt, man versucht darauf auszuweichen. Ja. Wir hatten ja entschieden nach dem Fukushima-Desaster, dass wir halt aus der Atomenergie aussteigen, und haben jetzt natürlich einen Engpass. Ja. Also das ist, dementsprechend kann man auch deutlich steigende Preise erwarten in Zukunft. Also wir haben zwar jetzt starke Preisanstiege gesehen, wir fürchten aber, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ja, also je nachdem, wie sich das entwickelt. Also man muss einfach zugeben und akzeptieren, dass wir ohne diese Gas- und Öllieferungen ein richtiges Problem haben. Und der Wandel auf die erneuerbaren Energien, der war ja etwas stehen geblieben in den letzten Jahren. Und das ist halt dementsprechend auch, das spüren wir jetzt, ja, dass das nicht sehr stark vorangeschritten ist. Da sind zum Beispiel uns die Amerikaner deutlich im Vorteil. Ja. Also es wurde die letzten Jahre extremst mit Steuerbegünstigungen unterstützt, dass man sich zu Hause Solaranlagen hinstellt, dass die Versorger aber auch mehr und mehr auf diese alternativen Energien sich umstellen. Man muss aber sagen, dass selbst wenn wir jetzt hundertprozentig auf erneuerbaren Energien umgestellt hätten, hätten wir trotzdem ein Problem, weil diese erneuerbaren Energien liefern zwar Strom, den man sofort nutzen kann, aber die Lagerung ist noch das Thema. Ja, also es gibt Batterien beziehungsweise auch große Lagerstätten voll mit Batterien in den USA zum Beispiel. Weil da reden wir jetzt hier davon, dass die das ein paar Stunden, vielleicht 24 Stunden lagern können und nutzen können. Aber wir reden jetzt hier nicht davon, dass man das irgendwie 3 Monate oder 4 Monate nutzen kann. Das ist immer noch so der Nachteil an der Geschichte.
Jetzt hattest du gerade die USA erwähnt. Wenn man sich den Infrastrukturfonds auch von euch anschaut, aber auch, ich sag mal, hiesige andere, dann sehen wir da häufig einen sehr, sehr großen USA-Anteil. Ja. Das ist bei Nicht-Infrastrukturanbietern häufig auch der Fall, wobei man da halt häufig argumentieren kann, ein Großteil des Umsatzes findet vielleicht ja nicht in den USA statt. Bei einem Infrastrukturanbieter würde ich jetzt erstmal schon davon ausgehen. Wie ist da die Lage? Wie ist da die Situation? Und wie kommt diese Konzentration da auch zustande?
Generell ist es so, dass, aktuell jetzt sehen wir natürlich, europäische Versorger sind im Moment nicht gerade die, gefragtesten, ja, weil die halt sehr stark abhängig sind von russischen Energie bzw. Ressourcen. Ja. Unabhängig davon war man ja schon vorher sehr stark in US-Versorger investiert. Das liegt einfach daran, dass die sind extrem stark kontrolliert, reguliert. Also man mag es vielleicht nicht glauben, aber US-amerikanische Versorger haben sehr, sehr hohe Auflagen, zum Beispiel Atomreaktoren oder Atomversorger. Die müssen schon seit vielen Jahrzehnten jedes Jahr in einen großen Topf Gelder einsparen bzw. einzahlen, damit jedes Jahr auch diese Versorgungswerke aktualisiert werden, gesichert werden und so weiter. Also das ist schon mal für uns als Investor ein Grund auch dort zu investieren, weil wir ein bisschen mehr Sicherheit haben auf dieser Seite. Auf der anderen Seite, das ist ein großes Land, was sehr unabhängig ist. Das heißt, die beziehen überhaupt keine Energien von irgendwelchen anderen Ländern. Ja, die sind autonom und das heißt, diese Unternehmen sind auch langfristig für uns durchaus interessant, weil es dort keine starken Schwankungen geben wird. Also wenn jetzt zum Beispiel so eine Krise kommt, die sind nicht so abhängig von der Seite Russlands. Also das funktioniert weiterhin recht normal. Und dann, wie gesagt, dass die auch fortschrittlich denken. Die haben ja ein riesiges Land, das heißt, die können wirklich sehr, sehr viel mit Solarpanels arbeiten oder mit Windkrafträdern und so weiter und haben sich schon deutlich ja mehr auf diese nachhaltigen Energien, auf diese Transition, ja, dieser Wandel eingestellt und das finden wir sehr spannend.
Wie abhängig seid ihr dann in den Infrastrukturen von Regierungen? Weil oftmals ist ja jetzt auch gerade, dass wir in Deutschland beobachten, das Abschalten der Atomkraftwerke, der Kohlekraftwerke etc. pp. Ist ja sehr politikgesteuert. Wie abhängig seid ihr dann dort und wie flexibel seid ihr dort vielleicht auch in den Anlagen, dass ihr sagen könnt, wenn jetzt eine Regierung eine Entscheidung trifft, die vielleicht jetzt nicht in eure Anlagestrategie fällt, wie schnell oder flexibel seid ihr da aufgestellt?
Also zum einen ist das ja auch wieder Pest und Cholera, beziehungsweise das Gute und das Schlechte. Einerseits Unternehmen, die regierungsabhängig sind, haben in der Regel einen langfristigen Horizont. Normalerweise geschehen solche Veränderungen seitens Regierungen nicht von heute auf morgen und die Unternehmen können sich schon mittelfristig bis langfristig auch dahin orientieren. Ja, deswegen gibt uns das doch eher mehr Sicherheit. Wenn jetzt so ein besonderer Fall ist wie jetzt, das ist dann natürlich, dementsprechend werden Versorger auch getroffen oder solche Unternehmen. Ja. Darauf muss man reagieren. Man muss aber auch sagen, dass zum Beispiel große Unternehmen, Infrastrukturunternehmen, die sichern sich aber auch durch Derivate und so weiter ab. Also die sind kurzfristig bis mittelfristig auch irgendwie schon abgesichert gegen solche Entscheidungen. Aber normalerweise ist es auch so, dass diese Unternehmen mit Regierungssprechern zusammenarbeiten über eigentlich ständig. Und dass, wenn es eine Tendenz gibt, die, dementsprechend Anpassungen bringt oder Veränderungen, dass die sich dann schon gut darauf vorbereiten können. Aber für uns, es gibt natürlich große Anzahl an Infrastrukturunternehmen, in die man investieren kann. Ja. Also man kann schon dementsprechend ausweichen und man würde die Segmente verändern. Das war zum Beispiel in der Covid-Zeit, haben wir das dementsprechend auch gemacht. Also dieser Wandel, dass man viel mehr mobile Daten benötigt hat, weil jeder zu Hause gearbeitet hat und so weiter, dann haben wir halt viel mehr in Funktürmen, also Mobilfunktürmen investiert zum Beispiel. Oder wir haben ja auch Flughäfen, in die wir investieren, war natürlich eine Katastrophe, Covid. Es hat sich etwas gebessert, aber auch nicht so deutlich mehr. Und da mussten wir dann dementsprechend auch eher auf Güterverkehr haben wir dann umgestellt auch. Also Zug, Fracht und so weiter. Wobei die natürlich auch Probleme bekommen haben, weil die Ölnachfrage war geringer. Dementsprechend hat man auch weniger transportiert. Dafür andere oder Fahrzeuge zum Beispiel. Aber es gibt schon zahlreiche Segmente in dem Bereich, auf die man sich schnell umstellen kann.
Da wollte ich jetzt gerade nochmal reingehen. Ihr habt ungefähr, wenn ich es richtig gesehen habe, so knapp 6% Fluggesellschaften oder Flugbetreiber ist es ja dann wahrscheinlich im Portfolio und roundabout 25% plus minus ein bisschen, so im Bereich Bahn, Straßen, Fracht. Wonach wählt man dort eigentlich aus?
Ja, also da ist es auch so, dass zum Beispiel die Güterzugverkehr ist auch sehr stark USA-lastig. Deswegen haben wir da auch einen generellen großen Anteil an USA, was im Moment ja nicht unbedingt das Schlechteste ist. Ja. Aber da ist ja auch eine Monopolstellung in vielen dieser Unternehmen und gerade im Güterfrachtverkehr. Also die müssen ja natürlich von Norden nach Süden, von Westen nach Osten die ganze Zeit liefern, sei es Nahrungsmittel, Rohstoffe etc. Und man muss ja auch sehen, dass dieser Bereich ist für uns interessant, auch in Europa, weil also die Schifffahrtskosten sind enorm. Man braucht unheimlich viel Öl oder Kerosin oder was auch immer für Schiffe oder für Flugzeuge zum Transport. Und dementsprechend sind Güterzüge eigentlich langfristig gesehen die bessere Alternative auch. Also das sieht man halt dementsprechend auch, so eine Investition sehr interessant und sehr wichtig. Das ist auch, während Covid ist das weiter, ich sag mal, der Zug kann weiterhin fahren. Ja, wir haben ja gesehen, dass Flugzeuge ja ein Problem hatten. Wir haben gesehen, dass Frachtschiffe Probleme hatten, ja, weil es nicht genügend Personal gab an den Häfen, um das auszuladen. Ich glaube, in USA, in LA, einer der größten Schifffahrtshäfen, Entladezeit eines Schiffes liegt so bei einem Tag. Und während Covid hat die sich verzögert auf 44 Tage durchschnittlich. Also es gibt so ein bisschen so den Einblick, warum wir auch einen Mangel haben an sei es Chips und so weiter, ja. Und das war in China, wo die Null-Covid-Restriktion ist, noch viel stärker. Man sieht es ja gerade wieder kommen auch. Ja? Also dass dort Häfen überhaupt nicht bearbeitet wurden oder beziehungsweise nur mit sehr, sehr wenig Menschen. Und da war dann der Güterfrachtverkehr per Zug natürlich die interessantere Alternative. Und weil wir dann eher im Binnenbereich was gesucht haben, ist USA natürlich als sehr umsatzstarkes Land das Interessanteste gewesen.
Seht ihr da auch so ein bisschen die Zukunft im Bereich Bahn? Weil früher, also ich komme ja aus dem ostdeutschen Bereich ja auch, war das ja in der DDR ein Riesenthema, immer alles mit Bahn zu fahren, wenn man da mal seinen Eltern und Großeltern glauben darf. Heute ist das ja eher unüblich, zumindest hier in Deutschland, dass man sagt, man fährt mit der Bahn irgendwo hin oder transportiert auch mit der Bahn. Wie seht ihr da vielleicht auch hier in Europa die Zukunft?
Aktuell ist es so, dass wir natürlich unheimlich im Personengüterverkehrbereich, ja, haben wir natürlich gesehen, dass da viel mehr Fahrzeuge unterwegs sind. Deswegen haben wir auch Mautstraßen, ja, weil das ein durchaus lukrativer Bereich ist. Aber die Tendenz im Moment ist ja noch, dass man nicht so hundertprozentiges Vertrauen hat in der Lage und das heißt, man nutzt mehr Fahrzeuge. Ja. Aber für die Zukunft ist natürlich Bahnfahren schon ein sehr interessantes Thema und es wird auch die Zukunft bleiben. Es wird ja auch darüber gesprochen, dass viele Inlandsflüge gestrichen werden aufgrund Umweltschäden und so weiter. Und da ist Bahnfahren natürlich viel effizienter auch, ja. Aber auch im Güterfrachtverkehr. Also es ist einfach deutlich effizienter. Der Nachteil ist im Moment auch, dass die Bahn braucht Strom, Unmengen von Strom. Und der Strom, der wird halt durch Versorger hergestellt. Aus Gas, Kohle beziehungsweise Atomstrom. Und da ist es dann natürlich auch so, dass selbst für die Bahn im Moment der Strom deutlich teurer wird. Ja? Also gehen wir mal davon aus, dass diese Krise auch sich irgendwann erledigt und dass es nicht noch viel schlimmer wird, dann ist Bahn durchaus ein sehr interessantes Feld und sehr zukunftsträchtig auch.
Dann würde ich sagen, kommen wir nach knapp einer halben, dreiviertel Stunde langsam zum Ende. Wir haben immer dann noch unsere obligatorischen Fragen, bei der ich normalerweise starten darf. Ja. Und meine Frage ist, wenn du hast jetzt ganz viele Ausführungen mitgebracht, du hast ganz viel Wissen mitgebracht, wenn du einen Tipp jungen Anlegerinnen und Anlegern mitgeben dürftest oder Menschen allgemein, vielleicht auch im Umgang mit Geld oder mit ihrem Leben, welcher wäre das?
Also ich habe schon viele Phasen selber durchlebt. Ich habe damals ja auch die neue Marktphase durchlebt und habe natürlich auch viel Geld da reingesetzt und viel Geld verloren auch und musste feststellen, dass ich unterschätzt habe, was stetiges Sparen eigentlich für einen Mehrwert bringt. Also wenn man jung ist, möchte man immer gerne sofort viel Geld haben. Ja, das war bei mir genauso. Ja, und dann tendiert man eher zu kurzfristigen Aktionen, die irgendwie nicht langfristig sind. Und als ich dann mal angefangen habe, regelmäßig zu sparen, war ich dann überrascht nach ein paar Jahren, was daraus geworden ist. Also Geduld ist etwas, was man, wenn man jung ist, ja nicht unbedingt in Mengen hat. Aber das ist das Gute am Älterwerden, dass man irgendwie, ich will nicht sagen weiser, um Gottes Willen, ja, aber dass man doch irgendwie entspannter wird und geduldiger. Ja. Also ich würde schon jeden empfehlen, relativ früh anzufangen zu sparen. Und wenn es nur eine kleine Summe ist, also man hat dann immer ein Polster, es kommt immer irgendetwas dazwischen. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall jeden ans Herz legen würde.
Super, dann kommt noch meine obligatorische Frage. Du bist ja auch auf Empfehlung bei uns gelandet. Hast du vielleicht ein, zwei Menschen, wo du sagst, das wäre spannend, dass wir uns mal mit denen austauschen für unsere Zuhörerinnen oder auch für den in meinem Mikrofon
eventuell? Ja, ich hätte schon ein paar Ideen. Also ich habe zum einen Dennis Mertens von Fiere Capital. Die bewegen sich in dem Bereich auch, also sie sind sehr stark in dem Bereich Frontier Capital, also Frontier Markets meine ich, Entschuldigung. Ja. Also ich sag mal Emerging Markets, aber Länder, die etwas dahinter stehen, zum Beispiel Saudi-Arabien, Nigeria und so weiter. Also diese Länder, die jetzt nicht jeden Tag im Fokus sind von uns. Und das ist eigentlich interessant zu erfahren, wohin die Reise bei diesen Ländern geht, ja, wie die sich aufgebaut haben. Ja. Wir reden immer viel über uns oder die Industrieländer, aber wir beachten kaum ein bisschen diese Länder, die in der zweiten oder dritten Reihe sind. Das ist doch durchaus sehr spannend. Und ansonsten kann ich auch noch den Jürgen Harter empfehlen. Jürgen ist in dem Bereich Medical unterwegs, Medical Strategy. Und das ist natürlich ein Fonds beziehungsweise ein Bereich, der uns heute immer mehr interessiert. Ja. Also Medizin und so weiter, wo geht das hin? Das war natürlich während Covid sehr, sehr wichtig und super interessant. Ja, Medizin ist natürlich ein Bereich, der immer weitere Kreise mit sich nimmt und Das Medizin ist ja jetzt auch nicht nur erhältlich mittlerweile in unserer ersten Welt sozusagen, in der reichen Welt, aber auch in der dritten Welt. Und deswegen, das ist ein langfristiges Thema und sehr, sehr spannend auch, wo die Reise hinführt im Moment.
Dann danke an der Stelle. Danke für das angenehme Gespräch und danke fürs Mitmachen.
Oh, ich bedanke mich bei euch. Es hat Spaß gemacht und ich wünsche euch alles Gute und bis bald.
Willkommen zum Ende dieser Folge. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch wie immer unseren Disclaimer anhören. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Für Aussagen, Meinungen der gezeigten Personen wird keine Haftung übernommen.
Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann ebenfalls nicht übernommen werden.
Mit Anlagen in Investmentfonds und oder fondsgebundenen Sparplänen oder Versicherungen ist die Chance der Erzielung höherer Kapitalmarktrenditen ebenso verbunden wie das erhöhte Risiko des Verlustes eingezahlter Summen oder Beiträge.
Die vollständigen Chancen und Risiken zu einzelnen Investmentfonds entnehmen Sie bitte stets den wesentlichen Anlegerinformationen vor Ihrer Anlageentscheidung.
Diese erhalten Sie auf der Homepage des jeweiligen Produktanbieters.
Einige Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit.
Eine frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Die aufgeführten Angaben dienen lediglich zu Informationszwecken.
Sie begründen weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen, zur Durchführung von Transaktionen oder zum Abschluss von anderen Rechtsgeschäften.
Die Informationen stellen keine steuerliche Beratung dar und ersetzen ebenfalls keinesfalls die individuelle Beratung durch einen steuerlichen Berater.
Jede Art der Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Einspeicherung der dargestellten Inhalte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung.
Danke fürs Zuhören.